Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Liebe Gemeinde, unser Text, welcher der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht im Evangelium des Matthäus im 22. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Und sie lauten: Und Jesus hub an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit macht. Und er sandte seine Knechte aus, dass sie die Gäste zur Hochzeit riefen. Und sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und meine Mastvieh ist geschlachtet und alles bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere zu seiner Hantierung. Etliche aber griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie. Da ward der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum geht hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Und die Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden voll. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen. Und er sah allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappen, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wir haben es hier mit einem König zu tun. Und ich denke an den vergangenen Sonntag, wo der Prediger hier, ein Pilot aus England, hier predigte. Der hat auch von einem König und einer Königin und seiner Liebe zu diesen beiden gesprochen. Hier ist eine andere Geschichte eines Königs aufgezeichnet und wir werden sehen, was sie uns zu sagen hat. Die Hochzeit eines Königssohnes ist der Hauptteil des Gleichnisses, das Jesus hier seinen Jüngern darstellt. Wir haben in unserer heutigen Zeit wenig Gelegenheit, eine Einladung zu einer solchen königlichen Hochzeit zu erhalten. Es ist schon etwas Besonderes, weil es nur in jeder Generation eines Königreiches vorkommt. Einmal. Vor etwa 4 Jahren war eine solche Gelegenheit anlässlich der Hochzeit des englischen Thronfolgers Prinz Charles in Großbritannien. Damals konnte man aus der Presse erfahren, dass ein Abgeordneter des britischen Unterhauses die Teilnahme zu dieser Hochzeit ablehnte. Dies mit dem Bemerken, dass er als Vertreter des Volkes für dieses bereit zu sein habe und deshalb nicht dem Beruf des Königshauses folgen könne, an dieser Prinzenhochzeit teilzunehmen. Sicherlich für einen Demokraten eine verständliche Haltung, zumal es im Königreich England sowohl Royalisten als auch Ablehner der Monarchie gibt. Und gewiss spielt es auch eine Rolle, dass dieser Mann ein Schotte war, und diese haben bekanntlich eine besondere Stellung zum englischen Könighaus. Wie sieht aber der Vergleich in unserem Bericht von der königlichen Hochzeit der Bibel aus? Sehen wir uns einmal die Personen an, die hier vorgestellt werden. Das Königreich bedeutet das Himmelreich. Hierin ist Gott, der Herr, als König zu sehen. Und der Königssohn ist Jesus Christus. Lassen wir uns doch hineinnehmen in das Geschehen, damit wir unsere persönliche Stellung in diesem Gleichnis erkennen. Verlassen wir den Platz als Zuschauer und stellen uns die Frage, ob wir zu diesen Geladenen gehören. Wenn wir dies bejahen können, folgt dann gleich die Frage, ob wir dieser Einladung gefolgt sind. Verfolgen wir den vorliegenden Text, um das zu prüfen. Hier wird berichtet, die Hochzeit des Königssohnes ist bereit. Die Liste der Geladenen steht fest. Und wie es auch in der heutigen Orient noch Brauch ist, werden die Einladungen zu einer Hochzeit lange vor dem Zeitpunkt des Festes ausgesprochen. Die Gäste sind also bereits alle eingeladen. Nun, wo alles bereitet ist zur Hochzeit, werden die Knechte des Königs ausgesandt, um diese bereits eingeladenen Leute herbeizurufen. In diesem Textabschnitt sind die Juden der damaligen Zeit mit den Geladenen gemeint. Sie sind das berufene Gottesvolk, das um die Verheißungen ihres Gottes wusste. Die ersten Boten waren die Propheten, die Gott immer wieder zu seinem Volk gesandt hatte. Die Führer des Volkes hörten aber nicht auf diese Boten Gottes. So sandte er neue Boten, zu denen auch die späteren Apostel gehören und andere Zeugen. Zuletzt sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Ihn hatten sie verkannt und abgelehnt. Denn er selbst spricht ja dieses Gleichnis gerade zu den Juden und ihren geistlichen Führern, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er will sie auf ihre falsche Einstellung zu ihm hin hinweisen. Die Knechte des Königs erfahren nicht nur Ablehnung, sondern die Geladenen gehen eigenwillig ihrer gewohnten Tätigkeit nach. Für sich betrachtet können es zweifellos wichtige Dinge sein, die zu ihrer Zeit ihren bestimmten Wert haben. Aber im Vergleich zur Einladung zur königlichen Hochzeit, in unserem Fall der Einladung von Gott, dem Herrn aller Herren, da verlieren doch diese Dinge alle ihren Rang. Gott ruft nämlich zur Hochzeit seines Sohnes. Aus der Bibel wissen wir, dass bei seiner Hochzeit, so steht es in Offenbarung des Johannes, also der Hochzeit des Lammes, die Gemeinde Jesu als Braut zugeführt wird. Wer den Ruf Jesu vernommen und zu ihm Ja gesagt hat, der wird bestimmt zu dieser Hochzeit nicht fehlen wollen. Die Einladung zur königlichen Hochzeit ist ein Hinweis darauf. Doch wie handeln in unserem Abschnitt die Eingeladenen? Sie zeigen nicht nur Ablehnung, sondern man vergreift sich an den lästigen Mahnern und tötet sie als Ärgernis. Das wiederum erzürnt den König. Er bietet sein Heer auf, um die Mörder und ihre Stadt zu vernichten. Und wir wissen aus der Geschichte Israels, dass Jerusalem im Jahre 70 von den Römern zerstört wurde. Die Juden, die Christus verleugneten und töteten, sind vom Zorngericht Gottes in alle Welt zerstreut worden und finden erst in unseren Tagen zurück in ihr Land. Und aus dem Alten Testament ist uns bekannt, dass Gott sein Zorngericht durch das Volk Israel an anderen Völkern ausführte und auch umgekehrt durch andere Völker den Ungehorsam Israels bestrafte. Was für ein König muss das sein, der die Hochzeitsfeier unterbricht und dafür einen Straffeldzug führen lässt? Eigentlich für uns unvorstellbar, dass danach die Hochzeit weitergefeiert wird. Und wenn, mit welchen Gästen? Die Knechte des Königs erhielten einen dritten Botenauftrag. Die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. So haben wir eben gelesen. Sie waren dem Zorngericht Gottes verfallen. Darum geht an die Kreuzigung der Straße und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Stellen Sie sich einmal vor, eine solche Einladung würde in unsere Straßen ergehen. Würden Sie folgen? Zu jener Zeit sind Menschen dieser Einladung gefolgt. Die Tische waren alle voll, mit guten und bösen Menschen. Damals waren es nicht die Juden, sondern Leute aus allen Völkern und Nationen. Sogenannte Heiden sind hier gemeint. Augenscheinlich waren für die Einladung keine besondere Bedingung gestellt worden. Der König hatte auch Interesse an seinen Gästen. Er ging hinein, um sie zu besehen, wobei er sehr gründlich gewesen sein musste. Nur bei einem einzigen stellte er fest, dass er sich von den anderen nur in einem einzigen Punkt unterschied. Nur einer unter vielleicht Hunderten von Gästen. Wie genau musste da der König geschaut haben, um diesen zu entdecken? Woran hat er ihn erkannt? Ein Mensch hatte kein hochzeitlich Kleid an, steht hier. Wieso war das eigentlich so wichtig? Es waren doch alle ohne Unterschied geladene Gäste des Königs. Woher hatten eigentlich die anderen das hochzeitliche Kleid? War an diesem einen etwas vorbeigegangen, was die anderen hatten? War ihm etwas vorenthalten worden? Die Bibel sagt darüber nichts. Aber wir können auch uns selbst darüber Gedanken machen, wie es weitergehen wird. Der König spricht ihn persönlich an. Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Achten Sie auf die Anrede Freund. Wir dürfen hier nicht an einen elterlichen Erziehungsfall denken, bei dem man vielleicht eine Rede mit mein Freund, jetzt hör mal zu, eingeleitet wird. Bei dem König in diesem Gleichnis handelt es sich um Gott, der zur Hochzeit seines Sohnes eingeladen und alle gerufen hat, die man auf den Straßen finden konnten, gute und böse. Dieses Freund bietet noch einmal die Möglichkeit der Rechtfertigung. Aber der Befragte verstummt, sagt das Wort. Er findet selbst kein Wort der Rechtfertigung. War er vielleicht eingeschüchtert? Ich möchte es nicht annehmen. Eher scheint es zu sein, dass er immer noch nicht gemerkt hat, wodurch er sich von den anderen Gästen als einziger unterschieden hat. Er musste etwas Wichtiges außer Acht gelassen haben, als für ihn nicht zutreffend. Es gehört schon etwas dazu, an einer Hochzeit teilzunehmen, in dem Zustand, wie man auf der Straße angetroffen wird. Allen anderen muss es klar gewesen sein, dass sie zwar durch des Königs Knechte von der Straße weg zur Hochzeit eingeladen waren, ohne Unterschied. Aber alle wurden mit einem hochzeitlichen Kleid versehen und ließen sich demnach wahrscheinlich auch anziehen. Der König hatte also nichts gescheut, um der Hochzeit seines Sohnes einen festlichen Rahmen zu geben. Wurde vielleicht dieser eine Mensch übersehen, von den anderen vielleicht sogar ins Abseits gedrängt? Ich glaube kaum. Er muss sich seiner selbst sehr sicher gewesen sein. Vielleicht gehörte er sogar zu denen, die hier als Gute bezeichnet wurden. Er fand sich persönlich vielleicht so gut, dass er für sich einen besonderen Weg fand, um in den Hochzeitssaal zu gelangen. Es gibt es ja immer wieder, dass Leute besondere Wege finden für sich persönlich. Die Frage des Königs nach seinem Weg in den Saal weist darauf hin, dass der eine ohne hochzeitlich Gewand auf den normalen Weg wohl kaum in den Saal gelangt sein konnte. Er musste von dem hochzeitmäßigen Aussehen seines Gewandes wohl völlig überzeugt gewesen sein. Darum auch seine Sprachlosigkeit bei der Rückfrage des Königs, in der sich auch eigentlich eine Art Liebe erkennen lässt. Er findet also kein Wort der Entschuldigung. Das lässt den König von seinem freundlichen Wesen abgehen, da er in seiner Nähe nichts Selbstgerechtes dulden kann. Er lässt diesen verstockten Menschen von seinen Knechten binden an Händen und Füßen und in die Finsternis hinauswerfen. Ein hartes Gericht, so mutet es uns an. Und doch ist auch in diesem Geschehen die Liebe Gottes zu erkennen. Wir selbst sollen dabei keine Zuschauer oder Zuhörer sein, die völlig unbeteiligt aus der Ferne das Geschehen verfolgen. Denn zu den zuletzt Geladenen gehören auch wir selbst. Vorhin hörten wir, dass die nachgeladenen Menschen aus den Heiden bestanden haben. Die Jünger Jesu waren dem Auftrag ihres Herrn gehorsam gewesen und haben die Einladung über Jerusalem hinausgebracht. Besonders ist auch hier der Apostel Paulus tätig gewesen, um aus den Heiden Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Mit ihm waren es auch andere Nachfolger, die über Jahrhunderte viele Völker mit diesem Auftrag besucht haben. Und so ist diese Botschaft auch zu uns gedrungen in unserem westeuropäischen Bereich. Darum können wir mit Recht annehmen, dass wir mit denen gemeint sind, die auf den Straßen und Plätzen angetroffen worden sind. Wir sind also auch Gerufene zur königlichen Hochzeit, und dieser Schriftabschnitt ist deshalb für uns sehr wichtig. Es ist für Gott keine Verlegenheitslösung, wenn er sich um andere Gäste bemüht, die zur Hochzeit seines Sohnes gerufen werden. Wenn auch die zuerst geladenen Gäste unwürdig waren und die Auswahl von der Straße nicht die beste war, konnte er es doch nicht zulassen, dass beim Hochzeitmahl ein einziger unwürdig erscheint. Hierin ist die Heiligkeit Gottes erkennbar, an die kein sterblicher Mensch aus eigener Rechtfertigung herantreten kann. Im Angebot, an der Hochzeit teilzunehmen, ist die Gnade Gottes erkennbar. Es gilt, diese Berufung aus Gnade anzunehmen. Paulus sagt in Römer 3. Kapitel Vers 23, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und im gleichen Kapitel, im Vers 12, sagt er, alle sind abgewichen, keiner, der aus sich heraus Gutes tue. Das sind Worte, die uns alle treffen, wenn wir von Gott berufen werden. Wie hier bei dem Hochzeitsmahl die Gäste ihr eigenes Kleid mit einem hochzeitlichen Gewand überziehen lassen mussten, so können wir nicht bleiben, wie wir sind, obwohl wir in einem solchen Zustand angetroffen worden sind. Nur durch das Blut Jesu Christi, der auch für unsere Sünde, das bedeutet Trennung von Gott, gestorben ist, können wir gereinigt werden. Dadurch hat Jesus uns das Kleid der Gerechtigkeit vor Gott erworben, weil dieser die Gerechtigkeit Jesu ansieht und nicht mehr unser schuldhaftes Wesen. Unsere eigene Gerechtigkeit reicht nicht aus, auch wenn sie im menschlichen Maßstab verglichen noch so gut abschneiden mag. Machen wir darum unsere Erwählung fest, indem wir die Gnadengabe in Jesus Christus als unseren Erlöser annehmen. Das Wort von der Finsternis, in der Heulen und Zähneklappen sein wird, sagt uns, wie wichtig es ist, diese Erwählung festzumachen. In Jesus ist das Licht in die Welt gekommen, vor dem die Finsternis weichen muss. Wenn wir nicht zu ihm gehören, sind wir von ihm getrennt und unser Platz ist in der Finsternis, weit von ihm entfernt. Das Wort von Heulen und Zähneklappen ist ein Bild für den Zustand in der Finsternis. Es ist wie ein Murren über die sogenannte Ungerechtigkeit Gottes, die man empfindet, wenn man in dieser Trennung Gottes ist und sie einem deutlich wird. Die Bibel verwendet häufig dieses Bild, wenn Menschen sich durch Ungehorsam von Gott entfernen und sich gegen ihn empören und ihn dann als Urheber ihres Leidens nennen. In unserem Beispiel wird damit die mangelnde Erkenntnis dargestellt, dass man Gott zu dem Zeitpunkt abgelehnt hatte, als das Wort einem begegnete, und dass man auch die Zeugen Gottes verlacht hatte oder sonst was mit ihnen gemacht hat. Diese Einstellung steht genau der Gnade und Barmherzigkeit Gottes entgegen, der als der Herr der Welt zu seiner Zeit ruft und einlädt. Dieser Ruf ist von einigen damals verachtet worden. Lassen wir uns noch heute zu diesem Herrn rufen und einladen, indem wir uns nicht die Wichtigkeit unserer alltäglichen Verrichtungen davon abhalten lassen, wie es die zuerst geladenen Gäste getan haben. Wir sind aber auch gerufen, uns bei der Annahme der Einladung von seinem Wesen überkleiden zu lassen und nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit zu bauen. Sonst könnte unsere Berufung vergeblich erfolgt sein. Geben wir unsere Selbstherrlichkeit auf und begeben uns in die Gerechtigkeit, die der Vater uns in seinem Sohne bereithält. Aus Gnaden seid ihr gerettet und nicht aus Verdienst, so schreibt Paulus in Epheserbrief im 2. Kapitel, Vers 8. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns noch heute einladen lässt und dass schon viele diesem Ruf gefolgt sind. Wenn wir von dir Berufene geworden sind, die deine Gnadegabe empfangen haben, so bereite uns zu, dass wir fähig werden, in Treue selbst an der Verteilung der Einladung mit teilzunehmen, dass wir Menschen berufen, in deine Nähe zu kommen. Gib uns die rechte Liebe dazu. Bewahre uns auch, aus der Ablehnung des Volkes der Juden falsche Konsequenzen für uns zu ziehen und dieses Volk zu verachten, in das du selbst hineingeboren worden bist. Du wirst deine Verheißung mit ihnen wahrmachen und, wie es schon erkennbar ist, auch zu deiner Zeit berufen, dass sie dich auch als ihren Herrn erkennen. Herr, du wirst dein Werk vollenden. Amen.